da KI schon eine sehr große Rolle spielt, aber tatsächlich die Publisher-Landschaft so im ganz großen Wandel, ja, der ist noch nicht vollzogen. Also es gibt noch nicht die großen Endergebnisse. Ja, Idealo hat sich jetzt grundlegend verändert, was jetzt da die Leute vielleicht in das Suchfeld eingeben oder eben der Start schon eben ein Large Language Model letztendlich ist.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Alle Jahre wieder treffen wir uns hier und machen einen Zusammenschluss von zwei Podcasts. Tom, ich freue mich, dass du wieder da bist und dass wir zusammen wieder den Jahresrückblick diesmal 2025 machen. Wir haben ja jetzt ja auch schon ein Ritual draus gemacht. Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Erstmal auch hallo und servus. Ich freue mich auch wirklich, dass wir es wieder zusammen machen und wirklich da eine Tradition draus gemacht haben. Und ja, mir geht's gut. Mitten im Jahresendgeschäft, so soll es sein. Wir hoffen natürlich alle auch für unsere Kunden auf ja ein bisschen Konsumfreude und Richtung Weihnachten, dass überall auch Geschenke unter dem Baum liegen. Und nee, soweit geht's mir gut. Ich hoffe dir auch.
Ja, mir geht's super. Also ich freue mich natürlich auch und drücke uns allen die Daumen, dass wir gerade so die Black Week und dann die Cyber Week und dann auch noch das Jahr abschließen können. Ich muss ja sagen, wenn man sich mal so die ganzen Indizes anguckt oder auch, sag ich mal, wie die Stimmung ist, ist sie ja jetzt, sag ich mal, nicht die beste. Aber ich glaube, am Ende mussten wir natürlich auch das Beste rausmachen, was wir machen können. Daher bin ich jetzt auch mal gespannt, wie so die Jahresendrally jetzt zu Ende geht. Aber ich muss ja auch sagen, wir hatten ja schon relativ viel dieses Jahr. Was waren denn für dich so, sag ich mal, vielleicht gerade wenn wir uns so Anfang des Jahres angucken, so die Highlights?
Boah, die Highlights waren natürlich zum einen wieder der Affiliate Trend Report, den letztendlich durchzustöbern. Da waren tatsächlich ja auch wieder die klassischen Fragen drin, wie die Erwartungshaltung letztendlich ist. War natürlich extrem schwer vorauszusagen, einfach weil geopolitisch so viel letztendlich los ist, so viel passiert. Und es war natürlich überhaupt schwer zu sagen, okay, wie wird sich das Verbraucherverhalten verändern, was passiert auf den Märkten, also das ist unheimlich spannend. Und im Trend Report war natürlich auch drin viele Fragen zu KI, was natürlich auch so spannend war, wie weit sind die Unternehmen, wie weit ist unsere Industrie, welche Potenziale hat unsere Industrie eigentlich mit dem Thema letztendlich KI. Und ja, das war so eigentlich mein Highlight. Und dann kam ja relativ früh die Ankündigung von Google Sites Reputation, was dann auf ein Vertical, da kommen wir aber gleich noch ein bisschen näher drauf, ja eine Auswirkung hat. Aber erstmal gebe ich die Frage so weit zurück, was war denn so dein Start-Highlight von 2025 für unsere Branche?
Ich glaube, das Start-Highlight war zum einen, also auch gerade das, was du gerade angesprochen hattest, auch nochmal die ganze Thematik in Site Reputation. Aber ich glaube auch ein riesiges Thema war, also für mich auch das ganze Jahr durchführend, das Thema KI und wie man damit umgeht. Zum einen auch als Traffic Source per se. Das heißt, ich habe jetzt halt auch bei uns gerade immer mehr gesehen, dass wir auch immer mehr Traffic, also die Shops per se über KI erhalten haben. Aber es hat natürlich dann auch natürlich auch gewisse Ausführungen gehabt, was auch Publisher-Typen bei uns angeht. Aber das zum einen, aber zum anderen halt auch das Thema, wie kann man KIs, LLMs in unsere tägliche Arbeit hineinführen? Weil ich glaube, wir natürlich als Affiliate-Kanal sind einer der doch arbeitsintensiveren Online-Marketing-Kanäle im Vergleich zu, keine Ahnung, SEA-Kampagnen oder Meta-Kampagnen, obwohl ich das jetzt natürlich auch nicht schmälern möchte. Aber wir haben ja schon relativ viel manuelle Arbeit und wie man das halt auch effizienter nutzen kann. Also das ist, glaube ich, halt auch der Punkt, der uns 2025 sehr beschäftigt hat, aber auch, wo ich auch relativ viele coole Vorträge gesehen hatte, wo wir auch nochmal vielleicht auch dann noch gerade im weiteren Gespräch drauf eingehen können und wo ich jetzt auch gerade mit Markus jetzt auch gerade relativ viel gesagt habe, wie ihr es natürlich auch umsetzt. Das waren, sage ich mal, so gerade die Punkte für mich, die gerade Anfang des Jahres so aufkamen.
Ja, kam Anfang des Jahres auf. Mein persönliches Gefühl dazu ist aber auch, dass es uns nicht beschäftigt hat, sondern immer noch extrem beschäftigt. Es hat sich schon was verändert. Es ist natürlich auch ganz klar, dass das Suchverhalten nach Produkten, eben Informationen zu sammeln über Produkte, wenn ein Bedürfnis beim Endkunden entsteht, eben da KI schon eine sehr große Rolle spielt. Aber tatsächlich die Publisher-Landschaft so im ganz großen Wandel, ja, der ist noch nicht vollzogen. Also es gibt noch nicht die großen Endergebnisse, wo er sagt, okay, hier die, ja, Idealo hat sich jetzt grundlegend verändert, was jetzt da die Leute vielleicht in das Suchfeld eingeben oder eben der Start schon eben im Large Language Model letztendlich ist. Oder wo würdest du sagen, ist da der Status quo?
Also ich muss sagen, ich hatte dazu ein sehr, sehr interessantes Gespräch, gerade was Idealo angeht, auf der Tactics in München gehabt. Und da war auch noch die Aussage, auch gerade vom Publisher, dass die es noch nicht so merken, dass denen relativ viel Traffic abhanden kommt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gerade so, das war, ich glaube, so im Herbst auch von einigen Verlagshäusern gesehen, dass sie schon, gerade wo dann Gemini immer, sag ich mal, präsenter auch in der Suche bei Chrome reinkommt, dass sie halt schon merken, dass sich auch das Suchverhalten, aber auch das Trafficverhalten auf den Seiten per se angepasst hat. Ich glaube aber, du hast vollkommen recht. Wir sind mittendrin und es ist jetzt nicht am Ende und wo die Reise am Ende endet, weiß, glaube ich, noch niemand. Aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass wir uns alle darauf einstellen, dass das natürlich dann auch immer mehr ein Thema für uns alle wird. Gerade auch, was das Tracking-Thema angeht.
Über KI könnte man jetzt letztendlich den ganzen Podcast, die ganze Folge voll machen. Ich muss aber noch eins zu Gemini sagen, weil es natürlich so ist. Und ich glaube, da gibt es auch schon von vor einigen Verbänden Initiativen. Zum einen ist es ja für Google erstmal selbst so, dass sie sich ihre eigenes Geschäftsmodell ein Stück weit einschränken, weil natürlich der User seine Antwort weit vor den ganzen letztendlich Ads bekommt, wird es natürlich und die nicht mehr geklickt werden und an Relevanz verlieren, macht es sich natürlich Google auch schwer, diese Ads überhaupt noch zu verkaufen. Und letztendlich weiter drunter ist es eben, um das da vielleicht abschließen, die Wirkung auf den SEO-Seiten, wo wir dann eben wieder ganz nah an der Affiliate-Industrie sind, bei unseren Partnern auch nochmal extrem. Aber wo da die Reise hingeht, was sich da entwickelt und was sich da vielleicht auch ganz Neues entsteht, gilt eben abzuwarten. Da sind wir eben einfach noch mittendrin. Denn KI ist ja vielleicht auch nichts. Einer hat mal gesagt, KI ist jetzt nicht eine neue Erfindung, sondern tatsächlich so ein Zeitalter. Und das wird jetzt nicht irgendwie in 2-3 Monaten, sag ich mal, erledigt sein, sondern ja, das ist einfach im Moment die aktuelle Zeit.
Ja, definitiv. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, ich meine, Google macht das ja jetzt auch nicht aus Langeweile. Also Google versucht natürlich immer auch irgendwie das zu monetarisieren. Das heißt, wir müssen dann natürlich auch gucken, was da Google macht, um, sage ich mal, auch, und du hast ja vollkommen recht, klassisch Search Ads sind ja darunter. Das heißt, sie schneiden sich gerade selber. Das heißt, irgendwann mal ist natürlich auch die Frage, wie sie das versuchen zu monetarisieren und wie sie es auch hinkriegen. Und dann ist am Ende natürlich auch die Frage, wie auch die Regulatoren damit umgehen. Also sage ich mal so, das Thema gerade Digital Market Act wird natürlich dann auch überlegen, wie sie natürlich dann auch mit ihrer Monopolstellung umgehen. Aber es bleibt auch spannend. Aber da kommen wir, glaube ich, auch nochmal gerade zu der einen Sache, weil Google hat ja natürlich auch gerade Anfang des Jahres auch ein riesiges Thema rausgebracht. Und das war ja gerade noch Site Reputation Abuse Policy. Wie habt ihr das denn wahrgenommen?
Also natürlich hat man ganz klar wahrgenommen, dass natürlich die White-Label-Gutscheinseiten dementsprechend verloren haben, direkt sichtbar an Traffic, an Performance. Und dass natürlich da die White-Label-Seiten natürlich, so wie es sich die letzten Jahre entwickelt hat, schon unter, kann man jetzt so nennen, wie man es will, großen, fundierten, mittlerweile an Super-Publisher herangewachsenen Unternehmen darunter unter der Führung waren oder da ein Teil dazugehört hat. Und dass dann natürlich schon gemerkt haben, dass da auch eine Reaktion kam und letztendlich ja auf die spezialisierten stehenden Gutscheinseiten oder auch Dealportale, die dann eben auch mit dazugehört haben, teilweise eben auch noch Cashback-Seiten, dass dann letztlich eine Umschiftung war, dass sich einfach gewisse Packages und Mediadaten und hier sich dann auch verändert und angepasst haben, so dass es am Ende jetzt auch ja nicht der große Job insgesamt bei den Programmen stattgefunden hat, sondern einfach eine Veränderung. Ich persönlich finde es ein bisschen schade. Es war natürlich immer vielleicht auch ganz schön für den Endkunden, wenn seriöse Magazine, auch wenn sie eben dann die Seite vergeben haben, letztendlich noch mit der Dienstleistung Endkundenvorteile über Gutscheine und Co. zu spielen, fand ich eigentlich ganz schön platziert. Fand da eben eine Win-Win-Geschichte eben für den Publisher, sowohl für den Endkunden, aber auch eben für den Magazin, also vielleicht sogar ein Dreimal-Win. Aber ja, das wurde eigentlich so umgesetzt, es hat sich was verändert und jetzt ist es im Endeffekt auch so. Und so das ganz große Schade drum ist auch eigentlich wieder ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht, wie es da bei euch zuging.
Ja, ich glaube, du hast im Endeffekt, wie du es ja schon gesagt hast, Nutznießer sind dann halt wirklich reine Gutscheinseiten. Ich glaube, Coupons.de fand die Entwicklung gut und auch noch andere, auch in dem Bereich. Am Ende kam es, glaube ich, zu einer Umschichtung. Das heißt, wir haben im Endeffekt gerade gewisse Partner, die natürlich ihre White Labels hatten, die haben wahrscheinlich dann eher Traffic verloren, aber dadurch, dass sie natürlich auch ihre eigenen Seiten haben oder auch den Fokus drauf haben, da hat sich im Endeffekt dann einfach nur das Ranking geändert. Ich glaube, das ist halt ein Thema, was wir alle sehen. Am Ende, glaube ich, ist es natürlich auch immer ein zweiseitiges Schwert. Natürlich vertraust du auch deinem Verlagshaus, sage ich mal, sehr. Am Ende war es natürlich aber auch ein Geschäftsmodell, da irgendwie White Labels oder auch die Domains in Kooperation zu vermarkten. Ich glaube, es ist im Endeffekt eine Entwicklung, aber ich glaube, eine Sache, die das natürlich auch sehr, sehr stark aufzeigt, ist natürlich, wie abhängig gerade im SEO-Game man dann noch von einem Anbieter wie Google ist, und wenn er dann abstraft, dann ja terminieren auch Geschäftsmodelle. Ja. Und ich glaube, das ist halt so ein Thema, was das aufzeigt und wo wir natürlich auch alle als Industrie wieder mal sehen, dass auch Geschäftsmodelle endlich sind. Weil das ist halt das Thema. Ich kann mich erinnern, gerade die White Labels in den letzten Jahren waren natürlich auch gerade im Couponing Umsatztreiber für uns. Wie schon gesagt, wir haben den Umsatz nicht verloren, aber der Umsatz wurde umgeschichtet.
Ja, sehe ich auch so. Es war eine Umschichtung und große oder Verluste gab es dann im Endeffekt nicht. Und es ist so ein bisschen jeden Einzelnen überlassen, ob er die Entwicklung gut findet. Ein bisschen auch die Umschichtung fand ich dann dahingehend auch ein bisschen schade, dass Deal-Portale, die eigentlich wirklich stark abgegrenzt war, stark Community-getrieben, wirklich auf einen Deal, auf ein vereinzeltes Angebot dann auch so ein bisschen hergenommen wird. Okay, jetzt machen wir da so ein Stück weit mehr Couponing mit rein. Das fand ich da so ein bisschen schade. Und das andere war wirklich eben vielleicht auch über das Magazin oder das Verlagshaus, das mit dahinter stand, über die regionalen Beiträge, diese Abgrenzung, das ist eine Dienstleistung. Wir listen hier Endkundenvorteile auf, die es im Moment bei einzelnen Shops gibt. Und das andere ist wirklich so ein Community-Deal. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, dass da auch einfach, wie du schon sagst, ein Punkt dann leider endlich war. Und ja, aber eben spezialisierten Gutscheinseiten, die haben das natürlich sicherlich begrüßt. Also ist ein bisschen Ansichtssache. Ja. Insgesamt konnten wir es umschichten und das, glaube ich, verzeichnen wir dann als positive Reaktion.
Aber hast du denn jetzt auch gerade, also du meinst, es gab ja dann auch noch die größeren Zusammenschlüsse und auch, also sag ich mal, Super Affiliates, wie du sie genannt hast, dass sie dann auch Sachen kombinieren, sei es gerade die Thematik Deal-Gutschein oder sei es auch Cashback-Gutschein. Also das ist ja auch nochmal ein Thema, wo sie dann halt auch versucht haben zu diversifizieren. Das ist ja natürlich auch eine Entwicklung, die man auch gerade sieht, gerade bei ja natürlich einigen Marktakteuren, wo natürlich auch für mich immer so als Marketer, wo ich eigentlich immer sage, okay, das eine ist halt irgendwie Cashback, das andere waren irgendwie Deals, das andere war irgendwie Gutschein, dass das auf einmal so zusammengemischt wurde und dann natürlich gerade auch in der Kampagnenplanung man dann doch irgendwie auch noch, also wenigstens ich so, neu denken musste.
Ja, und ich gebe dir auch da recht, dass man auch tatsächlich gemerkt hat durch diese Zusammenschlüsse, dass jetzt so ein bisschen da die Vorgabe war, auch wirklich alle Reichweiten irgendwo zu verkaufen. Und in den Mediaparks war es eben relativ klar, dann hat man hier mal ein bisschen Cashback der Seite dabei. Und das war vorher so ein bisschen klarer. Und die Kampagnenplanung haben die versucht, so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Und da hat mir zumindest oft mal gefehlt. Die haben dann eben Leistungen bepreist, Gesamtpakete, wo mir eben dann auch gefehlt hat, okay, ist die überhaupt eigentlich zielgerichtet und was ist denn eigentlich die Empfehlung oder der Mehrwert für mich dahinter? Weil eigentlich bin ich mit Budget auf dich zugekommen, um das speziell, sagen wir mal, bei Schub einzusetzen und in dein Paket wird teilweise schon auch aufgezwungen. Das geht aber leider nicht her, du musst noch ein bisschen das mitnehmen. Das fand ich auch jetzt nicht dramatisch, aber eben auch eine Veränderung, die durch diese Zusammenschlüsse ja jetzt neu so ein bisschen entstanden ist. Kannst du natürlich auch verstehen, dass man natürlich, wenn man Portale zukauft, da insgesamt ein Wachstum erzeugen will und vielleicht ist es ja auch eben gut, andere Portale, die Potenzial haben, ja, so zu pushen, genau durch solche Maßnahmen, weil wenn dann keiner was drauf bucht und da nichts für den Endkunden Spannendes zu holen ist, dann wird es natürlich auch schwierig und es ist ja auf der anderen Seite eben gut, der Endkunde merkt es ja nicht, wenn es eben verschiedene Portale gibt. Nur dann wieder ist es natürlich schwierig, wenn natürlich alle im Endeffekt die gleiche Aktion, den gleichen Sums drauf haben. Und ja, das ist so ein bisschen im Moment die Krux, da gebe ich dir voll recht. Das war auch tatsächlich eine Veränderung, die jetzt in dem Jahr nochmal deutlicher zu spüren war.
Hi, hier ist Navid. Ich freue mich, dass ihr unseren Podcast hört. Ich würde euch gerne bitten, teilt diesen Podcast mit so vielen Leuten, wie ihr kennt, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Auf der anderen Seite, subscribed us und schreibt eine Review bei uns, damit wir einfach noch mehr Reichweite bekommen. Es ist eine grandiose Reise, die wir mit euch gehen. Vielen lieben Dank. Ciao, euer Navid.
Ich glaube auch, die Herausforderung ist dann noch die Messbarkeit. Ne? Also, weil wenn du jetzt, sag ich mal, gerade das Beispiel, was du ja auch meintest, wenn du, sag ich mal, Schub einbuchst, weißt du, was das Schub ist. Aber wenn du im Endeffekt ein Paket einbuchst, was dann über 3-4 unterschiedliche Seiten geht, ist es dann natürlich auch immer die Frage, was hat jetzt inkrementell was gebracht und was war jetzt einfach noch dazu gebucht? Und ich glaube, da ist natürlich auch die Zusammenführung, gerade in den letzten Jahren, dass einfach Medialeistungen kombiniert werden, für die Messbarkeit auf jeden Fall schwierig, weil du im Nachhinein einfach auch den Erfolg, wenigstens aus der Erfahrung, die ich habe, schwieriger zuordnen. Klar kannst du mit Sub-IDs arbeiten, aber die Frage ist ja auch am Ende, wird das gemacht oder wie kann man das am besten aussteuern?
Ja. Sehe ich genauso. Ansonsten die Entwicklung, weil was so ein bisschen drin ist, war natürlich spannend, auch wie sich Loyalty etc. entwickelt hat, dass eben ein bisschen spürbar ist, dass Deutschland gerade eben leider die Edeka verloren hat draußen, was sich dann doch auf den Affiliate-Markt zu weit ausgewirkt hat. Und ja, das sind einfach so Entwicklungen, die für 25 Jahre schon noch ja, dann sichtbar waren.
Ja, obwohl ich da auch, glaube ich, gerade was auch gerade die Deutschlandcard angeht, da auch noch einiges zu erwarten ist. Also sie haben jetzt dann zum Beispiel auch den Aspekt gemacht, mit dem du kannst im Endeffekt deinen Kassenbon einscannen. Also das heißt, da wird ja auch noch mehr Daten geben. Da muss man mal gucken, wie jetzt auch die Reise weitergeht. 26, ich fände per se, aber was ich da auch gehört habe, sehr, sehr spannend. Aber natürlich, aber daran merkt man auch, was ich immer so spannend finde, wie schnelllebig das auch alles ist und wie man sich dann auch darauf einstellen muss, auch gerade als Publisher. Und wie spannend das ist, wie sie sich dann auch darauf einstellen. Ich meine, natürlich auch der Verlust an der Edeka, glaube ich, das war schon auch erstmal so ein Punkt, wo ich sage, wo alle dachten, hui, aber trotzdem kommt es ja dann noch zu einer Evolution gerade von Publishern.
Ja, aber jetzt kurz, ganz krass, Seitennotiz gerade gedacht, wie jetzt gerade die Köpfe rattern bei DAZN und Sky, nachdem sie jetzt die Champions League tatsächlich an. Also hätte ich auch gar nicht erwartet, aber das hat jetzt hier in den Jahresrückblick gar nichts zu suchen.
Aber ja, aber voll, aber das
nur
ist es
denken,
halt.
Wie schnell sich im Moment heutzutage einfach Sachen ändern können aus verschiedensten Gründen und wie dann letztendlich ja Brands wirklich tatsächlich reagieren müssen. Aber kommen wir zurück zum Affiliate-Rückblick. Was war denn so der nächste Punkt, wenn wir es versuchen, so gerade chronologisch wollen wir ja vorgehen.
Ja.
Von Anfang zum Ende, was war denn so dein nächster Punkt, wo du sagst, der ist jetzt so ein Bullet Point gewesen?
Ich glaube halt ehrlich, ein Thema, was ich halt natürlich, darüber hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr auch in der Zusammenfassung geredet, war halt das Thema Honey und dann auch noch Extensions, wo ja dann auch rein theoretisch natürlich auch Google auf den Druck, sage ich mal, auch mit einer Guideline kam, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ich glaube, in Bezug ist es ja primär auch ein Code of Conduct. Das heißt, eigentlich alle Chrome-Extension-Anbieter sollten sich dran halten, technisch gesehen. Weiß ich noch immer nicht, wie Google das unterbinden kann. Und es hat am Ende, also es hieß ja am Anfang auch noch irgendwie der Honey-Fraud. Ich habe es eigentlich gar nicht als, darüber hatten wir auch im Vorgespräch geredet, ja. Gar nicht als irgendwie als Fraud gesehen, sondern ich glaube, das, was viel wichtiger ist, ist einfach auch für uns als Industrie zu verstehen, was eine Extension kann. Und das Geschäftsmodell zu verstehen und dementsprechend halt auch zu überlegen, wie ich es einsetzen möchte.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir, das ist immer so, wenn gerade so ein großer Player, aber es ist eigentlich auch egal, wie groß der Player ist, weil man dann sowas rauskommt, sind alle immer so irgendwie schockiert, wo ich mich frage, wo ich auch das Video gesehen hatte, auch von dem Influencer damals, ja cool, erklär mir mal was Neues. Weil das Schlimme ist, was ich aus diesem Video verstanden habe, ist halt, dass er im Nachhinein was beworben hat, wo er das ganze Geschäftsmodell nicht verstanden hatte und sich dann gewundert hat, dass Honey so funktioniert, wie Honey funktioniert. Weil das war so eher so mein Punkt der ganzen Geschichte, wo ich natürlich dann wiederum das auch verstanden habe, aber wo man dann einfach auch sagen muss, das kannst du auch technisch relativ gut einbinden und auch gegenwirken.
Ja, also ich war auch erstmal überrascht, weil man natürlich in der Industrie steckt, dass überhaupt so ein Video so eine Lautstärke dann erreichen letztendlich kann, weil ich habe es natürlich genauso gesehen, ich wusste ja letztendlich, wie es funktioniert und würde da tatsächlich das Wort Fraud gar nicht mit dazu packen. Es funktioniert letztendlich, wie es funktioniert. Tatsächlich ist Installation von einer Browser-Erweiterung erstmal wirklich, was der User bewusst tut und gegebenenfalls auch möchte oder zumindest ausprobieren möchte. Wo letztendlich ja auch ein gewisser Mehrwert für den User dann versprochen wird, eine gewisse Dienstleistung, dass dann eben Sachen letztendlich irgendwo monetarisiert wird, ist dann irgendwo auch klar. Und das war jetzt mal im Detail erklärt von einer Industrie wie. Und wenn du unter das Video einfach die Tonspur, sag ich mal, ein bisschen sachlicher machst und gar nicht so negativ überrascht, dann wäre das vielleicht auch ganz anders rübergekommen. Aber ich muss aber auch tatsächlich sagen, sowohl bei unseren Kunden und auch für den DE-Markt war das ja auch in der ganzen, ja, vielleicht, ja, Gewichtung nicht so extrem. Jetzt, weil wir natürlich gleich gecheckt haben, wo spielt Honey welche letztendlich Rolle. Und gerade auf dem Dachmarkt war die ja dann teilweise gar nicht so groß. Und es stand jetzt bei uns, um da auch, glaube ich, offen sagen, kein Kunde auf der Matte und sagt, was ist denn hier los, sind die bei uns, was machen die denn? Ich glaube, das wurde dann so verstanden und ich habe das Gefühl, es ist jetzt auch schon wieder vorbei, das Thema.
Ja, definitiv. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, eine Sache, die noch wichtig ist, gerade auch nochmal auch auf die Thematik, was Google möchte. Im Endeffekt hat ja Google klar gesagt, dass ein User aktiv die Chrome Extension nutzen muss und wenn es dazu kommt, dann im Endeffekt natürlich auch der Cookie gesetzt werden kann, beziehungsweise das Tracking ausgelöst werden kann. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, der relevant ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, das hast du vollkommen recht, es hat den deutschen Markt gar nicht so, also gerade Honey als Partner nicht so tangiert. Das ist natürlich auf dem US-amerikanischen Markt signifikant größer oder auch in anderen Regionen der Welt. Nichtsdestotrotz, also habe ich natürlich auch bemerkt, dass viele Partner auch, sage ich mal, mit Extensions oder auch mit eigener Software, sei es auch Apps, jetzt immer weiter auf den Markt gehen, aber auch einfach, um das Engagement zu stärken. Und das macht auch auf der einen Seite total Sinn. Ich glaube, die Frage, die man sich dann einfach stellen muss, ist, wie schafft man es, das Geschäftsmodell des Affiliate zu verstehen und das Geschäftsmodell und im Endeffekt auch die jeweiligen Kanäle, die er hat, in das Online-Marketing oder auch das Affiliate-Marketing einzubinden. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir die Geschäftsmodelle verstehen und dementsprechend sagen, okay, wollen wir damit arbeiten? Und wenn wir damit arbeiten möchten, wie ist im Endeffekt der Zusammenhang? Was möchten wir erlauben? Und wie können wir natürlich auch technisch nachvollziehen, dass die Inkrementalität gegeben ist? Und ich glaube, das ist halt so der Hauptpunkt, den wir machen müssen. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Aber am Ende musste ich auch immer sagen, habe ich dann auch immer sehr geschmunzelt, weil im Endeffekt, du hast ja vollkommen recht, da wurde ja nichts Neues erzählt. Es wurde nur sehr reißerisch erzählt, wo, glaube ich, wir, die auch in der Länge in der Industrie sind, sagen, ja, ist halt so, wie ich schon gesagt, Steuer ist. Was war denn noch so, sag ich mal, ein Punkt auch für dich, wenn wir auch chronologisch weitergehen, was ein Punkt war, der für dich auch super interessant war?
Ja, dann sind wir meiner Meinung nach tatsächlich schon beim großen Event-Vorstoß mit der Conversion Protection und eben den Ansatz, hey, wenn ihr wirklich nicht das Beste, also ganz simpel gesagt, wenn nicht das bestmögliche Tracking, das wir zur Verfügung stellen können, nicht verbaut ist und gegebenenfalls Umsätze oder nicht getrackt werden können, dann bitten wir im Endeffekt die Advertiser pauschalisiert, sage ich mal, zur Kasse, um diesen möglichen Ausfall ja letztendlich zu kompensieren. Das war natürlich dann die große Sache, kann man das, darf man das? Und ja, im Endeffekt war das mal der große Vorstoß. Und ich selber finde es natürlich auf der einen Seite gut, letztendlich, dass eben so ein Tracking-Dienstleister mal zumindest mal die Fahne hebt und sagt, hier, ihr Advertiser, ihr sitzt dran, das Tracking zu verbauen und wir sind alle ein bisschen davon abhängig und es gibt bessere Möglichkeiten. Und da irgendwo zu sagen, oder finde ich es auch berechtigt zu sagen, so, wir bauen jetzt da mal den Druck auf, dass es auch bestmöglichst verbaut wird. Soweit sehe ich es. In welcher Form man dann vorgeht, wenn es eben nicht verbaut wird oder welche Gründe vielleicht auch mal ein Advertiser hat, ob vielleicht das Tracking, so wie es gerade aufgesetzt ist, vielleicht noch auf eigener Seite noch besser ist, ob Dienstleister mit drin stecken, die eine Attributionslösung letztendlich schon mit drin haben. Das sind so Detailfragen. Aber insgesamt, ja, finde ich das erstmal einen guten Schritt gewesen, um da einfach auch nochmal, ja, einfach mal einen Standpunkt zu setzen, sagen wir es mal so.
Ja, voll. Ich muss auch sagen, ich glaube, das, was viele ja auch immer nicht verstehen, also gerade Advertiser, dass Tracking-Ausfälle oder ein nicht ausreichendes Tracking halt schädlich ist, weil im Endeffekt arbeitest du mit einem Partner zusammen. Der Partner kauft den Traffic ein oder möchte seinen eigenen Traffic monetarisieren. Und ich glaube, wir müssen da halt einfach auch nochmal auch als Industrie noch mehr auch bei den Advertisern im Mindset was ändern, weil die denken ja, es ist ja eine CPO-Vergütung. Und wenn ich halt nicht tracke und nicht vermittle, dann war es das halt. Aber dass der Traffic halt eine Wertigkeit hat und dass der Traffic halt auch messbar gemacht werden muss und dass das einfach auch dieser Punkt ist, wo man auch die Wertschätzung für den Partner haben muss. Das ist, glaube ich, eine Sachlage, wo wir halt auch immer mehr auch mit den Kunden einfach sprechen müssen und wo natürlich auch gerade Avon als Platzhirsch, also nicht nur irgendwie in Deutschland, sondern auch global, einfach natürlich auch weiter Druck aufbaut. Weil der Druck wurde ja, also den Druck, den sie uns, sag ich mal, auch uns gegenüber, auch als Agenturen gegeben haben, haben wir ja dann auch weitergegeben an den Advertiser. Und vielleicht auch da mal wenigstens zu hinterfragen, ob das Tracking-Setup, was wir gerade haben, das ist, was sinnvoll ist.
Ich glaube, ich mache jetzt mal Zeitsprung. Ich weiß, dass wie dieses Kind getauft hat, nicht mehr von Edsel gab es ja auch einen Vorstoß, die ist, glaube ich, Fair Affiliate oder in diese Richtung, wo es dann eben mehr ging, glaube ich, darum zu prüfen, ob es wirklich faire Provisionen sind. Wir hatten das auch ein bisschen im Vorgespräch. Wir hatten das ja so ein bisschen einfach der wirtschaftlichen Entwicklung wahrscheinlich geschuldet. Natürlich einfach das Thema, dass Budgets eingespart werden mussten, Kosten eingespart werden mussten, natürlich dann eben auch Marketingbudgets, das dann eben so weit runterging, eben auch auf die Partnerprovisionen. Und ich glaube, das war so ein bisschen mit die Gegensteuerung. Und genau, also das war ja auch dann einmalig im Jahr das erste Mal, dass es da eben gleich, ja, da noch so eine Initiative dazu ging. Aber da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, wann Edsel rausgegangen ist, in welchem Monat.
Ich glaube, das müsste auch ähnlich gewesen sein. Ich glaube, April, Mai, glaube ich so. Ja, also ich weiß, auf der Tactics war auf jeden Fall, hat Gregor und Markus dazu noch einen Vortrag gehalten. Und ich muss auch immer sagen, ich war auch in dem Vortrag dabei und ich fand ihn sehr, sehr interessant, weil ich glaube, ich gehöre ja auch dazu, wir reden ja gerne über die Herausforderungen in unserer Industrie, Tracking, Fraud, etc. Aber am Ende müssen wir uns ja auch eine Sache sagen, es kann ja nicht sein, dass du, sag ich mal, ein CSS-Partner, und das ist ja gerade auch die Realität, ein CSS-Partner schlechter vergütest als deine eigenen Google-Shopping-Kampagnen. Weil unter uns, der kauft denselben Traffic ein, Vorteil, den du hast, der ist performance-basiert. Das ist normalerweise in einem normalen Denkfehler. Also das ist ja das, was wir machen, ist ein Denkfehler, weil rein theoretisch, wenn es nur performance-basiert ist, trägt ihr das Risiko. Das heißt, er müsste ja auch im Endeffekt eine Risikoprämie dafür kriegen. Und ich glaube, was wir auch machen müssen, auch als Industrie da, und das meinst du ja, du hast ja im Endeffekt den Aspekt, Budgets werden geringer, Payouts werden reduziert, aber das widerspiegelt sich ja nicht bei Google Ads oder bei Paid Social. Da werden ja die Budgets vielleicht reduziert, aber die Akquirierungskosten werden ja eigentlich realistisch nur höher. Sie werden ja nicht günstiger. Ich glaube, da war auch der Punkt, auch wo auch Fair Affiliate, glaube ich, auch reinpreschen wollte, dass wir natürlich uns nicht dann akzeptieren können zu sagen, ja, Hauptsache der Affiliate-Kanal bleibt bestehen, wir reduzieren die Payouts, weil gewisse Publisher-Typen mit dem Payout eigentlich gar nicht mehr arbeiten können. Also ein CSS-Partner, also ich hab das erst vor kurzem gerade mit einem potenziellen Kunden gehabt und ich meinte so, okay, was hast du selber, was zahlst du eine Akquirierung über Google Ads? Und er meinte, ja, ich habe im Endeffekt Akquirierungskosten von 15%. Ich so, okay, und was möchtest du als Payout zahlen? Naja, ich möchte gerne als Payout 5% zahlen. Ich so selber, wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Also es wird ja überhaupt nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wo wir auch sehr hitzig gerade auch in diesem Vortrag miteinander gesprochen hatten, wo ich aber auch sagen muss, da bejahe ich auch die Initiative, weil das Wichtigste ist halt einfach, dass wir wirklich auch unser Mindset ändern. Wir haben tolle Partner, wir haben tolle Publisher, wir haben tolle Cases, wo es auch wirklich funktioniert, wo wir Inkrementalität liefern. Wir sollten stolz auf unsere Industrie sein, auch dadurch, dass Affiliate schon immer technischer Lead-User war. Ich meine, Taboola, Outbrain, Native Ads gibt es wegen Affiliates und auch viele andere Aspekte. Und wir sollten viel mehr auch für die Payouts kämpfen, weil wenn wir halt auch vernünftige Payouts kriegen, können wir auch Inkrementalität liefern. Nur wenn du uns halt nicht richtig bezahlst, dann musst du dich halt auch nicht wundern, dass im Endeffekt nur noch Partner überbleiben, die halt noch irgendwie hinbekommen, damit noch Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist halt echt ein Thema, was du ja auch gerade auch siehst bei vielen Partnern, die sagen, hey, ich kann auf CPO gar nicht mehr arbeiten. Ich brauche irgendwie noch einen Hybriden oder WKZ, weil sonst einfach der Case gar nicht mehr für die aufgeht. Und das ist in meinen Augen leider die falsche Entwicklung.
Ja, plus es gibt ja die Flexibilität, jedes Modell oder jeden Part dann nochmal eigenständig wirklich zu prüfen, wie viel Wert hat der denn? Und da kann es eben auch schon, ich glaube, der Vortrag ist auch schon wirklich älter, auch von Markus Kellermann, wo es auch in die Richtung geht, wie bewertet man, was muss denn da alles mit rein von der Customer Lifetime Value, was liefert denn der Partner, wo steht er in der Journey, wo es auch schon so viele technische Möglichkeiten gibt, aber tatsächlich auch einfach ohne gleich eine dynamische Attribution draufzusetzen, ja, sehr simpel dynamisch zu attribuieren, indem ich einfach unterschiedliche Provisionen heranziehe, letztendlich oder ja, dementsprechende Assists letztendlich auch mitbewerten kann, wo es ja auch schon Möglichkeiten gibt. Und ja, das muss vielleicht tatsächlich noch viel mehr beworben werden und klargemacht werden. Und dann ja, wird das einfach auch wieder klarer, was dieses Affiliate-CPO-Modell dann eigentlich sein soll, wo wir eigentlich ursprünglich alle herkommen.